Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias. Und wer ist hier heute bei mir mal wieder?
Martin von Fortuna Ehrenfeld.
Good evening. Martin. Mittlerweile, ich glaube tatsächlich, schließt du oder bist du sogar Spitzenreiter mit Kopfhörer-Podcast. Ich glaube, 4 habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Aber ich habe dich immer wieder sehr, sehr gerne bei mir im Podcast, weil es eigentlich irgendwie immer wieder viel zu erzählen gibt. Der letzte Podcast ist doch gar nicht so lange her. Und da hast du schon mal so angeteasert, dass von Fortuna demnächst wohl noch ein Album kommen sollte. 14 Tage nachdem der Podcast rauskam, kam dann auch die Ankündigung zum Einsammeln des Geldes, nenne ich es mal, auf Neudeutsch, um deine Platte zu unterstützen. Das heißt, du hast ein Crowdfunding gemacht, um die neue Platte rauszubringen. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Ja, es gibt immer ganz viele Nebengeschichten immer noch, aber das neue Album ist natürlich gleich die Herausforderung, mit dir ein bisschen drüber zu sprechen und den Weg und vielleicht auch nochmal, warum jetzt wieder zu dritt und wie sich das alles wieder so eingeruckelt hat. Bevor du aber richtig loslegst, kann ich den HörerInnen sagen, alles, was sie zu Fortuna Ehrenfeld wissen wollen, sollen sie sich im ersten oder in anderen Podcasts anhören. Du kannst höchstens nochmal so eine ganz kurze Vorstellung machen für alle, die jetzt nicht die Jahre zurückspringen wollen. Wer du bist, was du machst und was Fortuna Ehrenfeld für dich ist. Und dann kommen wir zur Platte.
Ja, das ist in dem Sinne keine Band, sondern irgendwann sind die Aliens gelandet und haben hier aufgrund des nahenden Kürbisanbaus ein Stück Land mitgenommen. Und dabei haben sie einen Werkzeugkocher vergessen, der ist umgefallen, ein Esel ist drüber geritten, Samengut ist rausgefallen und daraus sind wir erwachsen. Das Trio Fortuna Ehrenfeld, Jenny Thiele, Janis Bendler und Icke.
Wie, gehen wir doch mal direkt zu euch dreien. Also ihr habt sich ja in den letzten Jahren immer mal wieder ein bisschen was verändert an der Formation. Da war Jenny draußen, kam Jenny wieder und ihr seid wieder geschrumpft. Ist das jetzt die Essenz von Fortuna Ehrenfeld?
Naja, es ist ja so. Mich umgeben dankenswerterweise, das betrifft ja nicht nur die Leute auf der Bühne, Menschen, die auch andere Dinge noch zu tun haben. Ne? Also wir legen größten Wert darauf, dass jeder hier wachsen, gedeihen kann. Und dazu gehört auch, dass ein jeder Künstli, ein jeder Techniki, ein jeder Verlagsmenschi nicht monothematisch arbeiten muss. Ne? Und da achten wir sehr drauf. Da geht es ja nicht nur um andere Jobs oder andere Aufgaben, sagen wir das mal so. Da geht es ja vor allem auch um Familie. Und es ist immer eine Frage, wenn du in eine neue Saison gehst, wer hat Bock und wer hat Zeit? Und das hat immer schon, weißt du, wir sind... Also ich kann mich nur bedanken, wer diesen Raum Fortuna Ehrenfeld bis jetzt betreten hat und auch wieder verlassen hat. Und es ist immer so ein Quotient, bevor du in eine neue Saison gehst. Wer hat Bock? Wer ist da volles Rohr dabei? Und wer ist verfügbar? Und wir wollen hier niemand einsperren oder verhaften. Ne? Und das sind so zwei Faktoren. Das eine ist, das sind ja begehrte Leute, ne? Und da klingelt ständig das Telefon, dass sie hier und da spielen sollen oder Ton mischen oder Licht machen oder was. Und da muss man dann immer, wenn man soweit ist und denkt, ich habe jetzt eine Idee für den nächsten Arbeitsabschnitt, musst du fragen, wer steht zur Verfügung? Und zwar nicht nur terminlich, sondern auch mit allem, was hier sonst gebraucht wird. Engagement, Empathie, Kondition. Und die Jenny war ja jetzt eine Weile nicht dabei, weil die einfach verdammt nochmal das Recht und die Pflicht hat, auch mal um sich selber zu kümmern. Die war sehr intensiv solo unterwegs. Das ist gut und richtig und wichtig. Ne? Und nachdem wir uns dann mal wieder bei einem Wein zusammengesetzt haben, war irgendwie klar, dass nichts ersetzen kann, wenn du so viele Jahre alle Erfolge, aber eben auch alle Niederlagen miteinander erlebt hast. Und das ist uns klar geworden. Und das ist ein segensreicher Zustand. Und vielleicht braucht es das manchmal, weißt du, dass jemand rausschwimmt, um auch den Kopf wieder frei zu kriegen. Aber die Erkenntnis, was wir schon gemeinsam erlebt haben und als wir dann wieder zusammen gespielt haben, was das macht mit einem auf der Bühne und welches Vertrauen man sich da gegenseitig auch schenkt, auch spielerisch, ne? Das ist verdammt nochmal durch nichts zu ersetzen.
Du hast gerade vom Kopf freikriegen gesagt und freischwimmen oder wie auch immer. Frei ist dein Kopf im Moment für diesen Abschnitt, wie du es gerade gesagt hast, Fortuna Ehrenfeld? Du hast jetzt da beim letzten Podcast ausführlich drüber gesprochen. Zwei unterschiedliche Projekte noch am Start gehabt. Und ist das jetzt im Moment dann der volle Fokus oder bist du schon wieder am Rumwerkeln? Und wenn ja, können wir da hinterher noch hinkommen. Aber ist der Fokus jetzt so der gerade?
Also ich sag mal so, ich glaube, wir haben die tollste und beste Zeit für Fortuna Ehrenfeld jetzt vor uns. Weißt du, wir haben alles erlebt im Guten und auch wir haben unsere Schrammen abgeholt. Es waren ja nicht erfolglose Anfangsjahre, aber unwirtschaftliche Anfangsjahre. Und wir haben uns da einfach durchgeboxt, unbemüht. Wir wussten immer, wir finden unser Publikum. Wir wussten nur nicht, wie lange es dauert. Und jetzt hat es eine Reform gegeben, also auch so im Background, im Backoffice. Wir sind da nochmal ganz, ganz genau dran gegangen, wie soll die Fortuna eigentlich in der Zukunft aussehen? Weil, naja, ich werde ja auch nicht jünger, weißt du? Und es geht hier nur noch um eins. Es geht nicht um eine Gewinnmaximierung. Es geht nicht um Ruhm oder ein dickes Auto zu fahren. Es geht hier nur noch darum, dass wir eine gute Zeit miteinander haben. Und wir haben alles daraufhin ausgerichtet. Damit sind wir jetzt fertig. Und ich glaube, wenn ich das bei aller Bescheidenheit sagen darf, ich glaube, dass wir auf dem stärksten Fortuna-Album aller Zeiten sitzen. Ich denke nicht, dass wir schon mal sowas gemacht haben, was einfach so gut durchrutscht. Wir haben, sagen wir mal so, uns nicht verkleinert, aber verbescheidenerisiert. Das heißt, ich habe die ganz klare Parole ausgerufen, wir vergrößern jetzt nicht die Hallengrößen, was gehen würde. Ne? Da kommen natürlich auch viele Leute von außen, die wittern das Geschäft und sagen, Mensch, da können wir doch noch mehr Tickets verkaufen. Sondern wir finden die Flughöhe toll, auf der wir sind. Ne? Das Kölner Gloria und viele andere Theater, so in der 500er, sagen wir bis maximal 1500er Liga. Das finde ich eine tolle Größe, um die Leute zu erreichen. Und die neue Fortuna steht jetzt da, entschlackt, klar im Kopf, unbemüht. Und wir haben hier eine Idee, weißt du, dass alle an dem, was wir tun, gesunden sollen. Der Janis hat gerade sein zweites Kind in die Welt gesetzt. Was für ein Scheißbegriff ist das, ein Kind in die Welt setzen? Wir haben eine neue Erdenbürgerin empfangen heißen dürfen, eine absolut obercute, also dir zerspringt das Herz, wenn du die siehst und dir zerspringt vor allem auch das Herz, wie der Janis und die Mutter sich, also was das für eine tolle Familie ist, weißt du, und das soll hier alles stattfinden dürfen. Wir wollen keinen Mangel an Menschen herstellen. Und wir haben diesen Prozess auch nach dieser Sabbatzeit mit der Band, wie wir finden, erfolgreich abgeschlossen. Und ich sag dir eins, jetzt kommt die beste Fortuna-Zeit ever.
Wenn wir jetzt direkt uns auch die Musik anschauen, kann ich nur schon, bevor wir jetzt über einzelne Sachen vielleicht nochmal sprechen, sagen, dass mit dem Durchflutschen, wie du das so gesagt hast, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Obwohl die Sachen wirklich aus allen Fortuna-Ecken, was ihr schon mal irgendwie gemacht habt, auch von Solo-Geschichten von dir oder wie auch immer, das von allem was mit dabei und trotzdem wirkt es als eins. Also so nicht, als hätte man einfach von verschiedenen Sachen was zusammengetragen, sondern das flutscht. Und das ist so erstmal so das Erste, was ich dir so zurückgeben kann. Ja.
Ja, vielen Dank. Weißt du, wir haben, glaube ich, mittlerweile eine ganz tolle Balance zwischen dem Brainfuck, der nun mal dazugehört, und einfach auch so dem gemütlichen Biedermeier inhaltlich immer wieder vor die Tür zu scheißen, eine gute Balance gefunden, mit dem den Leuten einfach eine gute Zeit mit so einer Platte oder mit einem Konzert zu machen. Und eins hat sich geändert. Ich glaube, meine Nerdigkeit, gerade auch in den Texten, oder Vorsicht, sagen wir so, das, was von außen als eine Sperrigkeit oder eine Nerdigkeit wahrgenommen wird, was für mich eine ganz normale, blütenreine Normalität in meinem Schädel ist, die haben wir bewahrt, weil wir jetzt auch einfach auf sehr gesunden Beinen stehen. Ne? Wir müssen, also wir haben unser Publikum gefunden und die sind treu und inspiriert und sie machen so einiges mit.
Die stehen vor allem auch auf diese Nerdigkeit im Kopf. Also kann ich von meiner Seite aus ja sagen.
Ja, toi, toi, toi. Und früher war ich noch sehr viel mehr im, sagen wir mal, im Schreibprozess zu sagen, I don't give a fuck. Today I give a fuck, weil ich denke mehr an live jetzt, weißt du? Ich denke, was macht man dann da später mit? Und das spürt man dieser Platte sehr gut an, dass da Leute sitzen, die es nicht erwarten können, auch nach dieser Sabbatzeit endlich wieder auf die Bühne zu gehen. Also das ist Audience Participation Heaven, diese Platte. Und ich bitte um zahlreiche Beteiligung.
Du hast gerade von dem Brainfuck, der auch da drauf sein müsste, jetzt bin ich schon wieder bei Wortkreation. Was ist deiner Meinung nach der brainfuckigste, dieses Wort gibt es natürlich auch nicht, aber der brainfuckigste Titel auf dem Album für dich persönlich?
Ja, gar keiner, ne? Weil für mich, nochmal, ich mag einfach Sprache und ich glaube nicht, dass meine Aufgabe ist, das so zu schreiben, wie es irgendwie 25 andere auch schon geschrieben haben, sondern in dem Moment, wo eine Zeile mir zu konform, zu reibungsarm erscheint, drehe ich die durch den Wolf und drehe die rum. Ne? Das ist meine große Freude am Umgang mit Sprache. Es gibt ein viel zitiertes Zitat von mir, dass ich sage, Tetris mit Worten ist immer noch so. Die Worte fallen aus dem Weltall und ich fange sie auf, ne? Und lege die ganz schnell zu so einem Puzzlespielchen zusammen, und ob das am Ende Sinn macht oder so, woher soll ich das wissen? Also fragen Sie mich nicht nach Inhalten, ich habe keine Ahnung.
Könnte es also auch sein, dass dir jetzt so eine Zeile oder auch nur zwei, drei Worte einfallen und die könnten zu dem Zeitpunkt in zwei oder drei unterschiedliche Richtungen laufen, musikalisch?
Ja, sicher.
Oder, ja.
Das heißt, ja, das ist auch so, ne? Das ist auch deswegen. Ist es immer so, dass den Anfang von einem Song, den mache ich alleine, bevor dann diese wundervollen Menschen dazukommen. Aber wenn die ersten 4 oder 8 Zeilen da liegen, dann geht das ganz schnell und dann ist es ein Speedpunk und im nächsten Moment ist es ein Dub und im nächsten Moment ist es doch wieder eine Klavierballade. Du siehst das ganz gut an dem Song Glitzerschwein, den, glaube ich, einige unserer Hörer kennen, HörerInnen kennen. Den spiele ich solo als eine Klavierballade. Und wenn die Band ihn spielt, dann geht die Luzi ab. Und das geht ganz, ganz schnell, dass da Tod und Teufel durcheinander geworfen werden. Und das ist ja auch die Riesenfreude. Ne? Ich meine, Musik ist ein Geschenk. Musik ist nicht dazu Lagerbildung, sondern Musik ist dazu da, maximal angstfrei damit umzugehen.
Was ich schön finde, dass du weil du schon gesagt hast, das stimmst du auch ein bisschen ab oder du gehst auch in Richtung, wie kommt das Ganze live rüber. Ich weiß zum Beispiel selber, weil ich nur dich live einige Male schon gesehen habe und auch mit Band, dass zum Schluss zum Beispiel der Song Wir sitzen hier und schlappern Aperol auch so ein Ding war, der sich live plötzlich so komplett aufgemacht hat und auch von crazy nach hinten und nach vorne und dann wieder langsam und so ein bisschen, aber auch nur so ein bisschen, man kann es doch ja mal nicht vergleichen, finde ich, ist Ciao Kakao. Also zumindest in Ansätzen. Hast du gedacht, so ich kann mal sowas Ähnliches machen? Ich weiß jetzt gar nicht, ich kenne mich ja musikalisch, du bist ja der Musiker. Was ist da alles drin? Rumba oder Polka? Ich weiß es nicht genau, aber es hat auf alle Fälle so...
Ich glaube, dass, also Aperol ist ja klar, ne? Das ist eine Polka und Ende Gelände. Sowas will man haben, sowas will man spielen, das macht mega Bock zu spielen, das macht mega Bock zu singen, das macht mega Bock zu tanzen für alle Beteiligten. Das ist ein Safe Play, ist vollkommen klar. Bei Ciao Kakao sehe ich das ein bisschen anders. Was das musikalisch ist, kann ich dir nicht sagen. Ich verrate dir aber ein Geheimnis. Es ist das exakt selbe Audio-Sample einer Drum Machine wie bei A-Andy. Nur in einem anderen Tempo. Und damit okay. Ist ja schon mal Tür und Tor offen für den nackten Wahnsinn. Ich glaube, dass dieses Lied einen sehr, sehr ernsten Kern hat. Es ist inspiriert von der Kollegin Sophia Fritz. Mit Sophia Fritz hatte ich das Vergnügen, einen Roman schreiben zu dürfen. Ein Jahr später, wer das nicht weiß, hat die im Bestseller, Spiegel-Bestsellerliste rausgehauen, ein feministisches Sachbuch, was die Szene, glaube ich, ganz gut umgegraben und umgekrempelt und auf links gezogen hat. Das ist ein wahnsinnig tolles Buch. Und die ist sehr in dieser ganzen, das wird der Sache jetzt nicht gerecht, aber die versuchen, die Kommunikation zwischen Menschen neu zu gestalten. Bubble ist ein Scheißwort, das Environment, in der sie sich bewegt, mit vielen tollen Leuten, wie zum Beispiel dem Soralit Verlag aus Berlin. Das ist ein ganz tolles Ding von drei jungen Frauen, die beschlossen haben, mit einem genossenschaftlichen System die Verlagswelt auf den Kopf zu stellen, damit einfach junge AutorInnen vor allem besser entlohnt werden. Bitte gerne mal googeln, Soralit Berlin. Und die Sophia hat mir das Wort Kakao beigebracht, weil das haben die dann immer gesagt. Ich habe gesagt, was ist Kakao? Und Kakao, wer es nicht weiß, ist das, also wenn man sich so zusammensetzt und einfach, boah, ich muss jetzt echt, ich will irgendwie nichts Falsches sagen auch darüber, ne? Aber Ciao Kakao heißt ja nur, wir schmeißen nicht mit Wattebäuschen und erzählen uns irgendwie was wir uns immer schon erzählt haben, sondern wir machen das Visier hoch und reden einfach ehrlich miteinander. Keine weißen Lügen mehr. Also sag mir einfach, was du denkst, ohne Angst vor sperrigen Themen. Und darum geht es in diesem Lied. Ich glaube aber, dass der wirklich unterhaltsame Rahmen dieses Liedes, ich glaube nicht, dass es irgendein Geschäft in der Szene der Popmusik gibt, wo du so eine Ware geliefert bekommst. Ich glaube wirklich, das Ding ist ein einzigartiges Stück Schönheit an Popmusik, weil es den absoluten Freigeist mit einer zeitgeistigen Komponente verbindet. Und ich liebe das, weißt du? Sag mir mal ein Musikladen, Bett, wo du so ein Stück auf den Filetiertisch geknallt kommst. Ich bin sowas von happy mit diesem Lied. Bitte hören Sie alle Ciao Kakao und tanzen Sie sich den Arsch ab.
Auf alle Fälle wird das live auch sehr, sehr toll sein. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Wir haben irgendwann mal, ich weiß nicht in welcher unserer Folgen, über das Schalala gesprochen, was auf den ersten Platten auch ziemlich lange sich durchgezogen hat, das heilige Schalala und alles Mögliche. Ich habe was Neues gefunden. Es ist allerdings das jetzt nur zweimal aufgetaucht. Ihr habt Wupi Wupi da drin.
Wir hatten eine Sättigungsdichte von Schalala, da musste was passieren, aber Wupi Wupi hat sich eingeschlichen und hat sich sofort etabliert und war so schnell, so präsent und hat uns so viel Freude gemacht, dass überhaupt keiner, es hat niemand beschlossen, das Schalala abzuschaffen, sondern das Wupi Wupi hat sich diesen Raum genommen. Wie von Zauberhand. Und jetzt ist es Wupi Wupi. Ich will T-Shirts, ich will Aufkleber, ich will mir das tätowieren lassen und ich will es in Regenbogenfarben auf den Reichstag projizieren, bitteschön. Wupi Wupi it is.
Also in Ciao Kakao ist es drin, aber es ist zumindest da, wo ich es noch gehört habe, du kannst mich ja gleich noch verbessern, wenn es noch was gibt, in Unfuck the World mit drin. Wobei allein der Titel Unfuck the World ist schon wieder was Fortuna Ehrenfeld oder Martineskes, will ich jetzt sagen. Also ist eben nicht Unfuck, sondern Unfug geschrieben. Und das trifft es dann schon wieder, auf Fortuna Art und Weise.
Nochmal ganz kurz zum Whoopi Whoopi, ne? Du kannst dir nicht vorstellen, was für gut gelaunte Menschen bei Fortuna Ehrenfeld aufeinandertreffen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel gelacht wird im Arbeitsprozess. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel gelacht wird im Bus und an der Raste und sonst wo. Und wenn wir so einen Spielball haben, weißt du, dann nimm die beide in die Hand und lauf, weil dann können das schon mal ziemlich eskalieren. Wir wollen mal nicht zu viel verraten, das Whoopi Whoopi ist irgendwie nochmal, also ist divers versteckt und es bedeutet wie immer, alles oder nichts. Und das Unfuck the World, auf das du anspielst, das ist ein bisschen eine andere Geschichte, weil es ist genau so gemeint wie Unfuck the World. Ja. Ich habe übrigens letzte Woche ein wundervolles Video mit Jenny darüber gedreht, da sind wir in den Boxring gestiegen und Jenny hat mich absolut vermöbelt einfach. Das haben wir in Zeitlupe festgehalten. Da kommt ein unheimlich schönes Video, ist gerade im Color Grading, wie wir Fachleute sagen. Und wir haben es dann, also in, die Zeile heißt Unfuck the World und das soll es auch genau heißen. Und wir haben es dann auf dem Cover und auch im Songtitel aber mit G geschrieben, also Unfug the World. Das soll nicht auf eine, auf eine falsche Fährte leiten, aber wir waren der Ansicht, dass wenn du die wunderschöne Vinyl rumdrehst und du guckst dir so die Playlist an, dann wäre dreimal Fuck drauf gewesen. Ne? Und das fanden wir doof. Also es gibt den Ray of Fucking Sunshine, es gibt Unfuck the World und was ist nochmal der erste?
Internet zerficken.
Internet zerficken. Natürlich, der absolute Burner. Ich hoffe, ich habe die Leute nicht allzu sehr verschreckt damit. Es ist mein Internet zerficken. Fahr mal auf die Autobahn mit deiner E-Kiste, die natürlich mit grünem Strom voll gedonnert ist und fahr mal 240 und hör Internet zerficken. Ach nee, so schnell darf man gar nicht fahren. Also wir wollten nicht immer die ganze Zeit, dass da Fuck steht, ne? Und trotzdem war es wichtig und du willst dann den Titel auch nicht ändern. Und so ist aus Unfuck the World Unfug the World geworden. Ist doch nice. Ist doch nice. Weißt du, also lass uns die Jugend schützen und ein schönes Leben haben. Unfuck the World ist genauso gemeint, was ich lieb, den Titel, weil lasst uns die Scheiße doch einfach mal besser machen.
Ja, komm ich gleich mal, wenn wir schon selber beide zusammen drauf gekommen sind, zu Internet zerficken. Es ist wirklich, ja, das ist auch schon ein Text. Also bis auf 1-0, 1-0, 1-0, was irgendwann mal so oft ineinander gesagt wird, dass man nicht mehr weiß, ob es sogar 0-1 heißt. Also ist mir so gegangen. Sehr spannend. Ist das wirklich der Text und eben auf dieser Techno-Schiene einfach nur vorwärts, vorwärts, vorwärts und ja, beim Autofahren wahrscheinlich wirklich immer schneller. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ach ja, die Aussage ist ja vollkommen klar, ne? Internet, Fluch und Segen zugleich, was machen wir damit? Also immer frohgemut reingeworfen, aber es ist ja eine ganz spannende Zeit und das guck mal, jeder weiß sofort, was los ist, ne? Und du machst das nur mit einer Zeile. In dem Moment ist Popmusik. Weil ich finde, wir sind in einer ganz, ganz spannenden Zeit, wo einfach eine junge Generation nachwächst, die entweder komplett lost ist, weißt du, mit dass sie einfach nicht mehr auf die Quellen achten, die sie konsumieren. Und auf der anderen Seite eben eine ganz hohe Sensibilität entwickelt, Double Check, Triple Check, Quadruple Check, weißt du, einfach bei allem, was du liest, und siehst, versuchen, Gespür dafür zu bekommen, wer dir da was auftischen will und warum. Und ja, ich glaube, das wird ein spannender. Wollen wir mal hoffen, dass die Guten gewinnen, sagen wir es mal so, ne? Also die Einflussnahme von den diversen sehr schnellen Medien da ist Faszination und große Besorgnis zugleich. Machen wir was draus, ne?
Ja. Der ist ja auch relativ kurz, der Song. Die meisten Lieder bei dir sind ja ein bisschen länger. Ein anderer relativ kurzer Song, den ich aber auch sehr toll finde, auch weil Jenny auch wieder einen größeren Part übernimmt, was sie im Übrigen da auf anderen Liedern auch noch hat, ist I Won't Misbehave. Und ich habe mir den angehört und ich habe gedacht, das ist, also für mich ist es ein, gibt es sowas, ein Elektro-Shanty?
Das ist ein sogenannter Stampfer, weißt du, und das ist meine persönliche Rache. Ich musste mal irgendwann mal mit in Tanz der Vampire.
Da kommt ja das Schnuffelfuzzi. Komm mal her aufs Sofa. Komm mal aufs Sofa. Da kommt die kleine Wuschelwurst.
Rumi.
Will ich. Rumi ist interessiert, aber es ist ja auch nicht richtig spannend genug, was wir hier machen. Naja, vielleicht kommst du gleich noch. es ist meine persönliche Rache auch. Ich musste mal mit aus Höflichkeitsgründen zu Tanz der Vampire. Und mich hatte da keiner vorgewarnt und mich hat auch niemand da vorher in eine psychologische Betreuung genommen, mich da irgendwie, naja, also mich darauf vorzubereiten. Und dann, kennst du das? Also da, ich kannte, man kennt ja immer nur Bonnie Tyler und sowas und dann geht da der Vorhang auf und da so irgendwelche wild gewordenen Marketenderinnen und so tanzen da zu einem Stampfbeat, ein Lied, das heißt Knoblauch, Knoblauch, Knoblauch. Da dachte ich echt, mich hätten sie irgendwie und mir hätten sie was gespritzt oder so. Und das ist ein ganz ähnlicher Rhythmus. Und wahrscheinlich ist das hier eine Traumabewältigung einfach. Bei höchstem Respekt, aber ich dachte, ich hatte selten in meinem Leben so Fluchtreflexe wie bei diesem Knoblauchlied. Ich dachte, wenn das jetzt so weitergeht, dann Halleluja. naja, ging ja dann auch so weiter. Irgendwann kommt der Alte aus der Gruft und so, Jesus Christ. Also nicht so meins, sagen wir es mal.
Bist du nach der Pause wieder hingegangen, oder?
Ja, ich musste ja, ich war die Begleitung von, ach komm, nee, hör auf.
Ich habe gerade schon darüber erzählt, dass ich das toll fand, dass Jenny auch wieder ein bisschen mehr macht. Und da komme ich nochmal gleich zurück auf Ray of Fucking Sunshine, weil das ist auch, da hat sie so einen relativ großen Part, das ist schon fast, naja, ein Duett ist es nicht, weil ihr nicht komplett zusammen singt, aber das ist schon sehr, sehr schön, hat mich getoucht und es ist, ich weiß es nicht, aber zumindest den einzigen Song, wo ich mich dran erinnern kann, der mal komplett auf Englisch ist.
I Want to Misbehave, das ist eine Zeile, die rauscht dir durch den Schädel und dann bleibt sie da und dann, es wäre dumm, die nicht zu verwursten und ob das jetzt, ist ja eigentlich auch wurscht, in welcher Sprache man singt. Und Ray of Fucking Sunshine, du musst dir Folgendes vorstellen. Jenny Thiele ist eine Person, die, wenn die einen Raum betritt oder einen Song betritt, dann ist die Welt danach eine andere. Und zwar eine bessere. Weil, wer die Frau mal erlebt hat, warte mal, jetzt prügeln sich die Hunde da. Ich muss mal gerade die Tür zumachen. Also, nochmal fürs Protokoll. Jenny Thiele ist eine Frau, die, wenn sie einen Raum betritt, sei es ein Wohnzimmer oder einen Song, dann ist danach die Welt eine bessere. Weil wer die mal erlebt hat, der weiß, was die für ein Vibe, was die für eine gute Laune, was die für eine Herzlichkeit, was die für eine kluge, gedankliche Präzision mitbringt. Und die ist halt immer sie, weißt du? Die ist, du weißt einfach so, woran du bist, weil das so eine kerzengerade Person ist. Und musikalisch ist es auch so. Du hast einen Song und dann legst du den zurecht und dann überlege ich, bleibt der bei mir? Dann guck mal, es gibt ja zum Beispiel Themen, nehmen wir mal so ein Ding wie Barfußmädchenseele. Warum sollte man da ein Duett draus machen? Das ist Quatsch. Ne? Aber bei jeder Skizze habe ich natürlich erstmal die Möglichkeit, wen hole ich, zu entscheiden, wen hole ich da rein. Ist das mit oder ohne Schlagzeug? Weißt du, ist das, singen wir das zu dritt? Es ist halt auch immer ein so wahnsinniger Genuss, mit diesen beiden im Trio zu singen. Und wir machen das dann immer so, dass ich der Jenny das vorschlage und dann haut sie da halt mal einen raus, ne? Und dann sind das so Momente wie bei Ray of Fucking Sunshine, da weißt du, das ist, als hätte das da immer hingehört, dass sie da singt. Und das ist, wo die diese ganzen Farben in der Stimme hernimmt, das weiß ich nicht. Aber es muss ein verdammt guter Ort sein.
Ja, das merkt man auch noch am anderen Song, den ich konnte ja noch nicht alles komplett ganz oft durchhören, aber den ich zumindest Stand jetzt, fragt mich dann irgendwann später nochmal, für jetzt als Lieblingssong des Albums für mich erkoren habe, weil der eher für mich ein eher ungewöhnlicher Fortuna-Song ist, weil er geht mit Akustikgitarre los. Also so oft hat man bei Fortuna nicht die Akustikgitarre und startet mit dem Gesang von Jenny. Da sind wir nämlich gerade wieder zurück. Und das ist Ich trage so viele Bilder. Hinterher kommt dann auch noch den Klavier dazu als Untermalung. Aber das ist schon mal, es gibt zumindest im Fortuna-Universum nicht so viele Songs, die jetzt so oder so ähnlich sind. Zumindest, ich kenne ja schon sehr viele. Und das hat mich dann schon, deswegen habe ich den wahrscheinlich auch am meisten gehört schon bis jetzt.
Ja, der ist krass, der Song. Ich verrate den Geheimnis, verrate ich nur dir. Wir waren eigentlich fertig mit der Platte und da lag noch diese Skizze rum und irgendwann muss er auch mal fertig werden, ne? Und ich meine, es ist nun mal immer so, mein Arbeitsprinzip ist, Überschuss zu produzieren. Ne? Wir doktern immer an viel, viel mehr Songskizzen rum, als danach auf der Platte landen. Eigentlich so im Faktor 3, 4 oder 5. Eigentlich auch 5. Und irgendwann zieht sich das Netz dann halt so enger und dann kommt ein ganz schwieriger Moment, wo man dann auch irgendwann eine Entscheidung treffen muss, rein, raus. Und das war nicht draußen, aber wir wussten nicht, ob die Zeit noch reicht. Und dann habe ich den hinterlegt, digital, in einer WhatsApp-Nachricht. Und ich war so ein bisschen, weißt du, ich meine, ich mache ja hier auch 7 Jobs gleichzeitig. Ich war mit dem Kopf schon wieder halb in der Grafik und beim Mastern und sowas. Und ich habe gesagt, ich kann es mir gut vorstellen, dass du da singst. Und aber wenn nicht, wir haben ja eh genug Songs. Jenny ist halt auch immer sehr beschäftigt. Ich weiß, ich habe gesagt, wenn du jetzt nicht mehr dazu kommst, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich noch dazu komme, das zu mischen, dann halt nicht, dann nehmen wir einen anderen. Und ich habe noch nie Jenny mit einer Bestimmtheit und Vehemenz erlebt, dass sie gesagt hat, lass mich den singen mit. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach mal einen. Und dann haben wir eine Aufnahme gemacht. Und der Rest ist Geschichte. Ich meine, hör dir diese Aufnahme an, weißt du, das kommt vom anderen Stern. Und ich entscheide dann eigentlich immer sehr schnell, also wir singen es dann beide, ne? Und dann kommt ein Prozess, wo man entscheidet, wird es ein Duett, machen wir es zweistimmig, ich wechsle mir die Zeilen ab. Und ich höre mir dann eigentlich erstmal an, wer den besseren Wurf gemacht hat von Zeile XY, ne, oder Z. Und dann habe ich diesen Anfang von der Jenny gehört und dann habe ich einfach bei mir auf die Lead gedrückt, weil da gab es überhaupt nichts zu diskutieren. So muss ein Song losgehen. Die singt diese erste Zeile und du bist sowas von drin und du bist sowas von konzentriert und du bist sowas von verzaubert. Ich bin der Erste, der mich da wegradiert, ne? Und dann haben wir es halt mal so rumgemacht. Das sind Sachen, die werden extrem schnell entschieden im Studio. Und wir irren uns selten. So, stopp, wir haben es noch nie gehört. Ja. Ist alles
klar. Das wird auch so bleiben. ja, also wie gesagt, diese ungewöhnliche Konstellation so aufgemacht, hat wahrscheinlich wirklich dazu geführt, dass ich dann immer wieder auf Repeat gedrückt habe und den wirklich schon relativ am meisten gehört habe. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gesammelt. Wir haben noch überhaupt gar nicht erzählt, wie das Album heißt. Es heißt nämlich Live at the Hollywood Bowl. In dem Fall aber nicht wie die Aufgabe der Beatles damals in der Hollywood Bowl als Live mit L-I-V-E geschrieben, sondern wie das Leben. Und es gibt auch einen wunderschönen, schmissigen Song, würde ich mal sagen, der genauso heißt. Das war, glaube ich, auch der erste, der rausgekommen ist mit der Albumankündigung. Kann das sein? Weißt du?
Pass auf, eins nach dem anderen. Ja. Ich wollte noch schnell zu gerade so viele Bilder was sagen. Mir ging das auch so, als wir dann die erste Spur eingebaut haben oder als wir dann quasi diese Verteilung, wer singt was, gemacht haben, habe ich mir das aufs Handy gespielt und bin schwimmen gegangen, beziehungsweise ich wollte schwimmen gehen. Und ich stand vorm Schwimmbad im Matsch, im Schneematsch und in so einem nieseligen Schneeregen und habe das Ding 5-mal hintereinander gehört. Und ich war am Ende so, weißt du, ich hatte schon so eine Schneehaube auf der Nase. Und ich habe auf einen Kreisverkehr geguckt, wo überflüssig bemalte LKW vorbeifahren mit Nordfisch-Reklame. Und ich stand einfach fassungslos da in diesem Schneematsch rum. Und ich habe keine Kälte gespürt und ich fühle keine Schwere und ich fühle kein Gewicht. Und ich habe es dann aber dann doch noch ins 25-Meter-Becken geschafft. Das ist das eine. Irgendwas hat dieser Song. Irgendwas ist da. Kein Mensch weiß was. Aber das wird vielen anderen auch so gehen. Ich sehe es jetzt auch an den Aufrufzahlen. Da ist irgendwas. Gut, Haken dann. Wir freuen uns, wenn wir die Leute begeistern können für uns. Zum Titel. Da ist dir ein Fehler unterlaufen. Ja. Beziehungsweise da ist nicht aufgefallen. Ohne das kommentieren zu wollen, die Platte heißt Live at the Hollywood Bowl mit V. Mhm. Und der Song heißt Live at the Hollywood Bowl mit F.
Okay, ja, siehst du, habe ich wieder nicht genau hingeguckt. Ich weiß genau, dass ich immer wieder geguckt habe. Ich habe das eine so im Kopf gehabt und das andere so. Dann habe ich dann irgendwie nochmal nachgeguckt und habe mich dann wahrscheinlich für das Falsche entschieden. Aber es gibt also beides. Hört sich auch beides erstmal gleich an. ändert nichts daran, dass das ein toller erster Song für ein Album ist, finde ich.
Ja, vor allem gehen wir davon aus, dass irgendwann Kai Pflaume mit dem Herzblatt-Hubschrauber landet und wir dann in die Hollywood Bowl geflogen werden und wir dann vor 17 Leuten, vielleicht Abo-Publikum oder sowas, weißt du, das ist ja jetzt mal das erklärte Ziel. Irgendjemand wird schon drauf kommen. Wie wir da, jetzt kommt ja auch irgendwie das mit dem Überschall und so, die Concorde fliegt ja wieder.
Fliegt die wieder? Ach, siehst du.
Aber wer will schon nach Amerika? Komm, ey, hau mir ab.
Nicht.
Was war nochmal die Frage?
Die Frage?
Ja, gab es überhaupt eine?
Nö, wir waren gerade bei Hollywood Bowl.
Ja. Ach so, der Song. Ja. Pass auf, der Song handelt von einem Austauschschüler, der in den Schüleraustausch fliegt und vielleicht auch gerade in der derzeitigen Beobachtung der absoluten Niedergang in Dekadenz dieses wunderschönen Landes sich einfach so wegballert, um überhaupt da irgendwie klarzukommen, dass er irgendwann nicht mehr weiß, wo links und rechts ist. das geht auf eine Geschichte zurück von einem alten Freund von mir, der hat die Schule abgebrochen und hat sie dann so durchgejobbt. Und der hat wollte unbedingt einmal Michael Jackson live gesehen haben. Und er konnte sich aber das Ticket nicht leisten. Und dann hat er, um diesem Konzert beiwohnen zu können, hat er so einen Job angenommen als Plastikbierbecherträger im Innenraum, weißt du, oder so auf den Treppen. Und der kam zurück, ich glaube, es war in der Schalke Arena, ich weiß nicht mehr, oder Müngersdorf oder was, reine Energie, sagt man ja nicht, weißt du, Müngersdorfer Stadion heißt das. Und der kam zurück und war, also Michael Jackson war auch so sein Idol, ne, nicht wegen Fanciness, sondern wegen musikalischer Qualität, auch selber ein Musiker. Und er hat gesagt, weißt du was, ich laufe da bei 34 Grad rum und lass mich von den Leuten anpöbeln und so, weißt du, das ist dann, wo sich die Becher so stapeln. Ja. Und da unten steht er und singt Heal the World, der kann mich mal. Und dieser Samenkorn einer Geschichte hat so lange in mir gearbeitet, bis das jetzt raus wollte in Das war mein Life at the Hollywood Bowl. Weißt du, also da siehst du genau, wie mein Filter funktioniert. Ich habe so ein Samenkörnchen und dann nistet sich das irgendwo ein im Periodensystem und irgendwann kommt das halt wieder raus. Das ist doch eine feine Sache.
Ja, wenn dann auch noch so ein toller Song bei rauskommt, umso besser.
Eine der stärksten Zeilen überhaupt von Fortuna. Geboren auf Whitney Houston, verreckt auf Propofol.
Auf den wollte ich gerade aus. Das ist geil. Ja, das ist richtig. So gut zum Mitsingen.
Wehe, die Leute machen dann leid. Ich will die Halle sehen, so verreckt auf Propofol. Nur dafür machen. Ich will euch alle, ihr müsst loslassen, verstehst du? Das tut euch gut.
Ach, das werden die schon machen, bin ich mir ganz sicher.
In die Luft und Stühle durch den Saal fliegen.
Du hast einen Song vorher rausgebracht, nämlich Märklin. Und da hast du mir, als ich zu geschrieben, dass du denkst, dass das dein bislang stärkster Song wäre. Brauche ich natürlich ein paar Informationen. Warum denkst du das? Oder hast du das in dem Moment so empfunden? Oder wie kam diese Aussage zustande?
Ich finde, man sollte was tun, bei dem man sich selber auch begeistern kann. Ne? Ich enttäusche mich oft auch selber in vielerlei Hinsicht. Aber dazu zappelt man ja durch die Welt, um an sich zu arbeiten, um jeden Tag irgendwie was Gutes aus sich rauszuholen. Und manchmal kann ich mich aber auch sehr für mich begeistern. Und als ich Märklin so die erste Skizze so aufgenommen hatte, das war noch ganz roh, da stand so ein bisschen die Zeit still. Also da habe ich gedacht so, scheiß die Wand an, das ist gut. Und ich habe so einen ganz engen BeraterInnenkreis, den ich so die ersten ganz rohen Sachen auch vorspiele. Und das war dann durch die Bank auch so, waren Kommentare, die will ich hier aus Bescheidenheitsgründen gar nicht wiederholen. Ne? Aber alle waren so in einem Modus, dass, und das spüre ich auch gerade, dass ich mich entwickle. Weißt du, da geht noch, da arbeitet ein Motor, der immer mehr von den Sachen, die er auf den harten, schwitzigen Bühnenbrettern lernt, und in den vielen Geschichten, die einem im Leben begegnet, sich weiterentwickelt. Und ich glaube, oder für mein Verständnis, hat der auch eine Dichte und gleichzeitig irgendwie eine Cosiness. Wer auch immer das ist, der da seine Geschichte erzählt, irgendwie ganz nah bei dieser Person zu sein. Und ich bin so glücklich, das erleben zu dürfen, dass ich manchmal selber davor sitze und denke, was ist denn jetzt hier passiert, bitteschön. Pass mal auf, das wird jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich glaube wirklich, dass ich ein Filter bin, der, wie jeder Künstler, der sein Milieu und die Suppe, in der er schwimmt, aufsaugt und in irgendeine Verklausulierung wieder von sich gibt. Und das ist ein Prozess, der alles an Emotionen in mir abrufen kann, was da ist. Und das ist ein gewaltig schönes Gefühl. Manchmal, aber nur für eine Sekunde, ein bisschen beängstigend. Aber dann, nee, das macht so Bock.
Und ich glaube, dass ich hier was tue, was für mich absolut alternativlos ist. Wenn du mir das nehmen würdest, ich würde zu Staub verfallen, mein Herz wird brechen, mein Kopf wird schmelzen, meine Brust wird platzen. Nimm mir das um Gottes Willen nicht weg. Und so einen Moment hatte ich bei Merkel.
Es ist auch, wie bei vielen Songs, auch bei dem ist es mir extrem aufgefallen, dass der so spannend ist, weil es sehr viel Nachdenken und für jeden Zuhörer, jede Zuhörerin so viel Spielraum lässt. Wer ist das wohl und aus welcher Situation raus schreibt er diesen Brief an Marie? Ich war mal, brauchst du auch gar nichts zu sagen, aber stimmt, aber ich war mal irgendwie, ist der wirklich irgendwo in der Psychiatrie oder sonst irgendwo und schreibt? Also ich bin da auf ganz viele unterschiedliche Wege gekommen. Darf ja jedem frei überlassen sein, aber das macht ihn auch so spannend. Wer ist dieser Typ? Und im zweiten Schritt vielleicht, wer ist Marie, an die er schreibt und aus welchem Ort? Und das ist
naja, das weiß man eben nicht. Ja. Ne? Und das ist nicht meine Aufgabe, das zu erklären. Nee. Ich sag dir mal eins, uns Kölnern, ne, geht so eine Marie leicht von der, also das ist irgendwie so, das ist ja wie ein Platzhalter in ist der dünneste Schäl, et Mariesche und weißt du, also eine Marie diffundiert uns schnell mal aufs Papier. Und genau, ich glaube, das ist was sehr Kölsches. Ich hoffe, dass der Rest der Republik bei diesem ganzen Gehau und Gesteche, was die Pfostis und Pfostinnen immer so mit ihren kleinstregionalen Gehampel da haben, nimmt mir das keiner übel. Aber das kommt höchstwahrscheinlich daher. Und der Rest, we don't know. Ne? Ich kann dir aber sagen, dass ich ein Freund von mir aus der Schweiz, wir haben gemerkt, dass wir gar nicht weit voneinander sind und sein Vater war so ein begeisterter Märklin-Sammler und dann haben wir uns getroffen und wir sind mit den Eltern ins Märklin-Museum gegangen in Baden-Württemberg. Und wenig später habe ich diesen Song geschrieben. Das heißt, Märklin ist, davon ist eigentlich nur übrig geblieben. Also ich stand dann eine Stunde total fasziniert, plötzlich wieder wie ein kleiner Junge vor diesen vielen tollen Sachen, die da aufgebaut haben. Und das hat so ein Geräusch, ne? Das kennst du irgendwie so, dieses Geräusch. So geht es. Und dann war die erste Zeile, ne? In meinem Kopf fährt eine Märklin. Und dann geht's los. Ich bin mal gespannt, was die sagen. Keine Ahnung. Was denkst du? Weißt du, es könnte ja sein, dass bei Märklin irgendwie so ganz gediegene Leute mit einem gesteiften Hemd sitzen, die da einfach ihre Modell, vielleicht sind das aber auch total junge, freshe Dudes und Dudetten, die jetzt sagen, hier, wir müssen marketingmäßig mal was anderes machen. Ich glaube nicht. Ne? Aber mal, vielleicht werden wir jetzt Märklin-Sponsor und dann wird die Tunatur, wird die Nullerbahn einmal quer durch Deutschland verlegt, weil Deutsche Bahn ist schwierig. Ne? Ich fahre so gern Deutsche Bahn, aber jetzt wird's langsam, jetzt geht's ans Eingemachte. Und wir können ja dann mit Märklin durch alle Venues, wir spielen ja eh immer in denselben Läden, können wir doch eine schöne Nullerbahn verlegen und dann, weißt du, ich mit dem Arsch aus so einer kleinen Dampflok. Und dann war so durch die. So, ich kaufe mir schon mal eine Trillerpfeife. Huch, jetzt habe ich aber lange. Ja.
Du hast gerade schon die Tour angesprochen. Es gibt natürlich auch eine Tour zum Album. Die startet eigentlich mehr oder weniger fast zeitgleich mit dem Album. Vielleicht kannst du den HörerInnen so ein, zwei Sachen sagen. Vielleicht auch da, wo du weißt, da sind die wenigsten Karten bis jetzt verkauft. Wir können auch nachlegen, wo ihr alles hinkommt.
Boah, ja, bitte im Internet schauen, weil es eine dichte Tour. Wir machen natürlich immer wie immer Deutschland, Österreich, Schweiz. Und es ist dringend erforderlich, diese Tour zu besuchen, weil ich kann mich nur wiederholen. Jetzt kommt die beste Fortuna-Zeit. Ich glaube, dass dieses Trio alles aus diesen früheren Jahren mitgenommen hat, was wir gelernt haben über uns als Menschen, über uns als MusikerInnen, mit einer sehr guten Platte. Also, weißt du, es ist so eine gute Stimmung im Team, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben es auch vermieden, jetzt zu wachsen. Ne? Wir sind an so einem Punkt, wo viele Leute die Crew vergrößern und dann sind plötzlich 4 Backliner da und jeder kriegt irgendwie sein Instrument gestimmt und so. Wir haben bewusst davon abgesehen, weil wir es viel wichtiger finden, mit den essentiell kompakten, lebensfrohen, geraden
Leuten auf Tour zu sein, die sich seit vielen, vielen Jahren vertrauen. Und du kannst den, und das war so eine richtige Entscheidung, und du kannst dir nicht vorstellen, wie gut die Stimmung ist, wie sehr das alles vibet, wie eingespielt alles ist. Wir wollen auch die Backline verkleinern, weißt du, wir wollen uns mit überhaupt nichts mehr beschäftigen, wo irgendwelche Knöpfe dran sind, an die man drehen muss. Wir wollen uns nur noch mit uns selber beschäftigen. Wir werden eine kleine Backline haben, ganz spartanischen Bühnenaufbau. Wir wollen uns einfach als das zeigen, was wir sind, als MusikerInnen, die Bock haben, diesen Scheiß zu spielen. Und ich glaube, dass, ich kann mich da nur wiederholen, dass jetzt kommt die goldenen Fortuna-Jahre.
Ihr habt ja nun schon einiges an Songs, die live auch total super funktionieren und die ja irgendwie aufgrund der Nachfrage eurer Fans auch immer wieder spielen muss, oder solltet. Wie ist denn dann der Anteil, der prozentuale vom Album? Kommt es komplett, wird das eh nicht alle, aber kommt dann etappenweise auf den einzelnen Tourneepunkten, Stops, dann so die einzelnen Songs oder also 12 Songs, die
es auch schon gibt? Idee im Moment ist, das ist Stand jetzt. Es kann sein, dass ich meine Meinung ändere. Wir haben überlegt, ob wir nicht die Setlisten vorher bekannt geben. Weißt du, dann weiß jeder, wo er dran ist. Warum sollte man das nicht tun? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Es ist doch nicht so, dass da spielst jetzt das Lied XY und dann kommt Gegen die Vernunft und alle so, oh. Es ist doch noch geiler, wenn du zwei Lieder vorher schon weißt, es kommt Gegen die Vernunft. Und wer Gegen die Vernunft hören will, der sagt, oh, da kann ich ja mal schnell pinkeln gehen. Das ist die Idee Nummer eins. Und die Idee Nummer zwei ist, dass wir sind ja so Vinyl-Freaks, ne? Und wir machen so gerne Vinyl. Übrigens, du hast es ganz zum Eingang gesagt, deswegen haben wir zum Beispiel auch wieder ein Crowdfunding gemacht. Ich kann dir sagen, der physische Markt ist im Arsch und da wird er auch bleiben. Und wenn ich die Leute, die daran arbeiten, anständig bezahlen will, dann kann ich das entweder selber tun oder ich mache ein Crowdfunding. Und wir wollen da ja nichts geschenkt, sondern es gibt ja diverse Gegenleistungen. Deswegen haben wir uns wieder dafür entschieden. Und ich kann dir sagen, dass das eine Möglichkeit ist, schneller, zuverlässiger und risikoärmer, die hochinspirierten, treuen Menschen, die daran arbeiten, zu bezahlen. Und wer da was dagegen hat, der kann mich mal. So, und das dazu und zur Setlist. Im Moment ist die Idee, dass wir mit irgendwie zwei bekannten Krachern starten, weißt du, dass sich jeder sofort irgendwie mal wohlfühlt und dass wir dann erstmal das ganze Album spielen. Weil wenn deine Vinyl gut klingen soll, darfst du 40 Minuten nicht dramatisch überschreiten, also 2x20 Minuten. Und so denken wir, ne? Weil alles soll auf eine Vinyl passen und vielleicht noch irgendwie digitalen Bonustrack. Das heißt, wenn wir nicht lang rummachen und rumlabern, dann kann man eigentlich in 42 Minuten dieses Album durchspielen. Plus Applause oder sowas, ne? Oder irgendwann mal einer fällt um oder die Aliens landen. Das heißt, die Idee ist eigentlich irgendwas, wo die Leute sich sofort heimisch fühlen, dann ballern wir das Album durch und dann ist Greatest Hits. Also wenn das kein Konzept ist, dann weiß ich es auch nicht.
Das hört sich für mich so gut an.
Ja, wir wissen nur nicht, ob es wirklich funzt. Weißt du, das werden wir dann bei den Proben sehen, ob man nicht doch vielleicht alle 4, 5 Lieder noch ein altbekanntes einpflegt oder irgendwie sowas. Aber das ist so im Moment die Marschrichtung und ich sag dir eins, du kennst mich schon lange und du kennst diese Band schon lange. Wir haben uns noch nie irgendwem, also was hier nie passieren wird, ist der Kotau vor dem Markt oder vor dem Publikum, weißt du, dass man andere die Entscheidung treffen lässt. Aber der Wunsch wird immer tighter, einfach den bestmöglichen Abend für die Leute zu gestalten. Und dazwischen kann man ja immer mal ausrutschen, weißt du, oder irgendeinen Scheiß machen. Aber das Ziel ist es, dass wir alle einfach einen grandiosen Abend, ich habe keine Lust, mich da als die Kunstflitsche hinzustellen und sagen, nee, ich muss jetzt erstmal hier, wissen Sie, das ist wegen dem Klimawandel und so. Das gehen wir von der anderen Seite an. Aber das ist mal so die Idee. Und nochmal, weißt du, alle haben so Bock. You wouldn't believe it, Alter. Das ist, lasst uns aus dem Käfig, ey. Hier sprüht alles nur noch Funk.
Mach noch einmal einen Schritt zum Album. Wir haben jetzt über ganz viele unterschiedliche Songs gesprochen, die auch in unterschiedlichste Richtungen kamen, aus unterschiedlichen Richtungen kommen und Ansätze haben. Was so ein bisschen vielleicht die HörerInnen, die sich schon lange mit Fortuna auseinandersetzen, sind so diese typischen Fortuna-Balladen. Die gibt es auch auf dem Album, logischerweise. Zum Beispiel eine ganz typische Geschichte ist Kleines Herz, was ich eine sehr, sehr schöne Fortuna Balladisch finde, was dann ganz viel Raum gibt zum Schluss, weil ich glaube, so die Hälfte dieser Songs, der geht ja schon ein bisschen länger, aber nicht extrem lang, aber die Hälfte ist auf alle Fälle instrumental zum Ausklang sozusagen.
Das ist zum Tanzen, weil irgendwann ist ja auch alles gesagt und du sprichst von einer typischen Fortuna-Ballade, weil es ist ja nicht so, dass ich sage, ich schreibe jetzt eine typische Fortuna-Ballade. Es ist einfach so, die sind da. Ich muss die nicht schreiben. Die sind einfach da. Und ich wäre doch blöd, wenn ich sagen würde, ja, das schmeiße ich jetzt weg oder so. Ich schmeiße eh viel zu viel weg. Weil es ist so, ich denke mal, ich habe das nie statistisch erhoben, aber das, was wir veröffentlichen, ist, wenn über ja, also maximal ein Fünftel, ein Sechstel von dem, was ich schreibe.
Ja.
Vielleicht ist es auch der Faktor 10, ich weiß es nicht. Man müsste es mal zählen, aber warum sollte ich das tun? Und dann heißt es wieder immer, du darfst das nicht überhitzen und so. Ja, mal gucken, ne? Also es ist vollkommen klar, es macht unheimlich Spaß und das ist natürlich auch ein Luxusproblem, unter vielen Sachen auswählen zu können, weil ich möchte ein gutes Album machen. Also das heißt nicht immer, dass die besten alten Songs draufkommen, sondern dass eine Auswahl von Songs draufkommt, die in diesem Kontext zwischen 10 und 14 Songs ein homogen ausbalanciertes Bild ergeben. Dann ist es für mich ein Album. Und der Rest, das kann nur dazu führen, dass ich, da müsste man mal ein größeres Werk angehen, ne? Also das wird eine Oper und dann mal, weil mir geht das komplett auf den Zünder, weißt du, dass immer so viel dann liegen bleibt. Und im Folgejahr greife ich seltenst auf Sachen aus dem alten Jahr zurück, weil dann will ich Neues schreiben. Also entweder man müsste die ganzen alten Manuskripte einfach mal random hintereinander schalten und einfach von den London Symphonics spielen lassen mit Mario Caballero und Sibylle Schlag mich tot. Oder es müsste mal so eine Joe's Garage her, weißt du? Also da habe ich eigentlich total Bock drauf. Für die, die nicht wissen, wovon ich rede, Joe's Garage war eine Dreier-Vinyl von Frank Zappa. Eine vollkommen psychotische Geschichte über, ach Gott, ey, Jesus Christ. Aber so eine Joe's Garage, das wäre dann eigentlich mal fällig. Ne? Wir sind ja jetzt irgendwie so 10 Jahre dabei. Wir überlegen gerade die ganze Zeit, wo setzen wir denn jetzt das 10-Jährige hin? Es ist 26, es ist 27. Ja, das wäre doch mal was, ne? Übrigens, schreibt euch alle mal bitte den für ein Kölner Konzert den 1. Mai 27 in den Kalender.
Okay. Was ist da? Oder magst du noch nicht verraten? Nur mal mit Bleistift reinschreiben, meinst du?
Ja, mit Bleistift schreiben wir das mal rein. Okay.
Ne? Ich habe noch eine Frage, die mich persönlich interessiert, auch zum Song, was auch ein bisschen an das Thema anknüpft, mit Verwertung von alten Sachen. Du hast vorhin gesagt, Internet zerficken, da ist was von Andy mit drin, also du hast ja was benutzt und auf dem, ich glaube, das ist der letzte Song, Makelloses Fieber, da erinnert mich, aber da kannst du mir auch alles um die Ohren schlagen, weil meine Ohren wieder nicht funktioniert haben, das erinnert mich vom Piano her ein bisschen an den wunderschönen Song Wilde Jahre, der Anfang 2025 rausgekommen ist.
Oh, was müsste ich mir mal anschauen? Das würde mich aber nicht wundern, weißt du, weil wir MusikwissenschaftlerInnen reden da von Kadenzen. Also das harmonische Spektrum, in dem ich mich bewege, ist relativ eng. Und das ist gut so, ne? Weil ich schleife hier an was. Ich schleife an Wendungen und an Kadenzen, die immer schlüssiger für mich werden. Und das ist keine Kopie meiner selber, sondern das ist ein, da gehe ich nochmal dran. Irgendwas treibt uns ja alle, irgendwann den ultimativen Song zu schreiben. Und ich will jetzt nicht zu hoch greifen, aber schau dir mal das Werk von Mozart an. Da sind ganz viele Schlenker, die tauchen immer wieder auf. Und das mache ich mit großer Lust und nicht aus Verzweiflung, sondern ich will diesen Schlenker nochmal, das ist wie so ein Formel-1-Fahrer, weißt du, die machen vom Start die Augen zu und gehen die Kurven durch. Und die wollen in der nächsten Runde diese Kurvenkombination noch mal besser fahren. Und das ist genau so. Und das mache ich mit großer Lust. Und wenn dich das an was erinnert, umso besser. Weil ich glaube, das ist das Einzige, worum es in der Popmusik geht. In der Popmusik geht es darum, einen 3 Minuten hinzustellen, in dem du dich sofort irgendwie zu Hause fühlst. Nimm mal Scooter. Die machen das in Perfektion. Buff, buff, buff. Und du weißt, es ist Scooter. Nimm mal AC/DC. Die machen das mit Perfektion. Wie viele Sachen erinnern dich zwischen den, als Zwischenstreben bei AC/DC an den nächsten Song? Man könnte auch sagen Monotonie. Ich sage nein, spielerische Hochkultur. Und gelernt haben wir das alle bei Mozart oder eigentlich dann eben auch in der Kirchenmusik. In der Kirchenmusik, damit die Betrogenen, die da am Kirchenschiff sitzen, möglichst schnell das Raffen, weißt du, dass jetzt das nächste Halleluja kommt, orgelt der Flötenheini immer so eine Wendung rein, dass die sagen, ja, jetzt wird wahrscheinlich, ne, jetzt fällt in China ein Sack Reis.
Man weiß eigentlich immer, was als nächstes kommt. Also man kann mitsingen, ohne dass jemand
es
gehört.
Es gibt dir einen Hinweis. Und das ist gut und das ist richtig. Und ich sag dir was ganz Gemeines, das hören Musiker nicht gerne. Alle reden ja immer von ihrer Komposition. Wir Popmusiker, wir komponieren nicht, wir kollagieren. Das lasse ich einfach mal so stehen.
Das ist ein sehr, sehr schöner Abschlusssatz. Wir haben unser Stündchen auch schon wieder voll. Ich freue mich über das neue Album. Ich freue mich auf die Tour. Ich glaube, ich bin in Hamburg, bin ich im Mojo und ich bin in Kassel, bin ich. Also ich werde dich zweimal auf alle Fälle sehen. Wir werden uns dann auf alle Fälle sehen.
Ja, dann sag doch mal.
Auf alle Fälle.
Hamburg ist jetzt quasi ausverkauft. Also wer da noch will, dann muss es echt verdammt schnell gehen. Das ist so ziemlich dicht, wo ich habe heute so einen Alert, muss ich morgen posten. Es gibt so 4, 5, da müsste ich jetzt einen Alert ausrufen. Und nichts macht man lieber ohne Scheiß. Weißt du, das ist ja auch immer so ein bisschen hier, guck mal, läuft geil. Aber es ist natürlich auch so die letzte Flöte. Also wir sind überglücklich, dass wir nicht schwitzen müssen, weißt du, dass genug Leute kommen. Und nochmal, ey, wir freuen uns so auf diese Tour. Das ist auch mit diesen neuen Songs, wenn ich jetzt an, vielen Dank für deine zahlreichen Komplimente, wenn ich da an so ein paar Sachen vom neuen Album denke, ne? Wie schön wird das, ey, das live zu spielen. Caramba, Carajo.
Caramba, Carajo, alles klar. Vielen Dank. Ich freue mich auf alles, was da noch auch später mehr kommt. Dir vielen Dank. Mhm. Und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Tschüssikowski.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.